Er hat so eine, wie soll man sagen, also so eine sichtbare Aura. Die Menschen um ihn herum halten alle 1 bis 2 Meter Abstand.
Ja, mindestens, wirklich.
Also es war aber wirklich so, in dieser Zeit beim FC Bayern gibt es, glaube ich, es gab, glaube ich, keinen Trainer, von dem ich so viel gelernt habe wie von ihm. Und wir hatten in diesen 3 Jahren ein sehr enges Verhältnis in unseren Gesprächen. Wenn er mich dann aber im Stadion gesehen hat und ich einfach mich nur noch mal bedanken wollte für das Gespräch am Nachmittag, der hat durch mich durchgeguckt.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ossendorf.
Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast des Redaktionsnetzwerk Deutschlands. Eine Halbzeit mit. Mein Name ist Heiko Ostendorp, ich bin Fußballchef beim RND und freue mich sehr, dass wir die Stimme des deutschen Fußballs für uns gewinnen konnten, diesen Podcast zu machen, diesen hoffentlich erfolgreichen, lustigen und amüsanten Podcast.
Das halte ich für ausgeschlossen nebenbei.
Ihr habt ihn gerade erkannt übrigens, dass er hat sich nicht zurückhalten können, besonders lange, wie man ihn kennt. Ja, ich begrüße neben mir Wolf Fuß.
Hallo. Ich kann mich nie zurückhalten. Das ist mir gegeben. Oder Zurückhaltung ist mir nicht gegeben, sagen wir so.
Ja, ist schön, dass du dabei bist, Wolf. Begrüß doch mal kurz unsere Freunde da draußen.
Ja, ich freue mich sehr. Podcast ist ein völlig neues Feld für mich. Ich bin erfolgreicher Podcast-Hörer, jetzt Novize im Podcast machen. Worum soll es gehen? Ich nehme an, über Fußball im Allgemeinen, über Sport im Allgemeinen, über das Leben im Besonderen, Ossi.
Ja.
Was hab ich noch irgendwas vergessen?
Na, ich glaube,
machen wir noch Ernährung vielleicht?
Ernährung ist für uns beide ein wichtiges Thema.
Wichtiges Thema,
sehr
ja.
Sehr am Herzen liegt.
Ja.
Und das Leben im Allgemeinen sowieso. Und wie du ja auch schon erwähnt hast, überraschenderweise auch im Fußball. Um ein bisschen Aktualität, um das, was die Leute so bewegt, was uns bewegt, was den Fußballfan bewegt. Und da gibt's ja eigentlich immer genug zu besprechen. Also ich glaube, eine Halbzeit damit zu füllen, ist nicht das Problem.
Das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Da fällt uns immer was ein. Wir kommen 14-tägig, wenn ich richtig informiert bin.
Richtig,
ist das so?
Richtig.
Ja. Und das heißt, wir haben 14 Tage zum Futter sammeln.
14 Tage zum Futter sammeln und wie es heute ist. Heute so ist, schafft man es eigentlich schon in 14 Minuten heutzutage Futter zu sammeln.
Ja.
Da hast du gerade auch ein bisschen was erlebt, oder? In deiner anderen Funktion, die du noch so nebenbei.
Du meinst was konkret?
Oh, ich meine diese Hater-Geschichte, die jetzt in den letzten Tagen noch ein bisschen hochgekocht ist.
Ja, aber das, was heißt in den letzten Tagen? Es ist ein bisschen hochgekocht. Also ich habe gestern halt mal zwei öffentlich gemacht. Also ich müsste ehrlicherweise sagen, dass ich 99% positives Feedback bekomme auf meine Arbeit, ob das jetzt FIFA ist oder ob das Moderationstätigkeiten sind oder eben als Kommentator bei Sky, was schon sehr ungewöhnlich ist.
Das wird sich nach dem Podcast,
Social Media.
Das wird sich nach dem Podcast vermutlich ändern.
Ja, also oder sagen wir, sind auch Selbsthilfegruppe, sagen wir so. Aber es gibt halt tatsächlich ein Prozent an negativer Kritik und da habe ich in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich festgestellt, dass der Ton da ein bisschen rauer wird und ein bisschen verschärfter und dass er auch zunehmend verrutscht. Und das ist eine Problematik, die ich auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen so besprochen habe, die das ähnlich sehen wie ich. Und wenn man jetzt dieser Tage die Zeitungen aufschlägt, also ob das jetzt Bundestagsabgeordnete sind oder ob das jetzt Tagesschausprecher sind, sind doch viele, die das so erleben. Und man sollte den Leuten dann in dem Zusammenhang, fand ich jetzt also, am Mittwoch einfach mal den Spiegel vorhalten, um ihnen zu zeigen, also es ist nicht alles möglich. Und die Reaktionen, die das hervorgerufen hat, kann man ja auf den entsprechenden Seiten, also eben auch bei mir bei Instagram, nachlesen. Es war dann tatsächlich sogar so, dass sich einer der Urheber dieser geistigen Verwirrtheit auch entschuldigt hat, ne? Also was ich dann auch akzeptiere. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir arbeiten in einem emotionalen Genre und da kommt es dann schon mal zu emotionalen Ausbrüchen und das kann ich auch vollumfänglich akzeptieren und kann das auch weitestgehend, also wenn es unter die Gürtellinie geht, auch ignorieren. Nur ich finde dann zwischendurch kann man sich immer mal oder sollte man sich auch mal mit so einem Statement hinstellen, um zu sagen, also jetzt in dem Fall, es ist nur ein Computerspiel. Mhm. Also ja. Es ist, so wie es im anderen Fall dann eben nur Fußball ist, bei aller gebotenen Emotionalität, es ist nicht mehr. Es ist nur das. Also wir bekämpfen keine Krankheiten, wir können leider nicht für den Weltfrieden sorgen, sondern es sind einfach nur 90 Minuten, oder? Es ist ein Ereignis an der Konsole. Noch dazu, wo wir unsere Stimme geben und danach dann eben programmiert wird, eine Matrix programmiert wird, die sich danach orientiert, idealerweise in dem Moment, wo der Spieler spielt, das Ereignis zu treffen. Mhm. So, und das gelingt bei dieser Fülle an Sequenzen eben nicht immer, wie wir wissen. Und häufig reicht's, wenn man den Leuten erklärt, wir liegen nicht in der Konsole. mitunter wird sich da aber so reingesteigert, wie man gesehen hat, auch Frank Buschmann hat es ja gemacht, mitunter wird sich da aber so reingesteigert, dass die komplett die Fassung verlieren. Und dann einfach nochmal dran zu erinnern, Freunde, es ist alles gut, beruhigt euch, geht mal mit dem Hund raus, ne? geht mal in die Natur, atmet, macht mal das Fenster auf oder so. Das reicht und das hilft. Und das Feedback hat mir gezeigt, dass es tatsächlich reicht und dass es auch tatsächlich hilft. Aber dass es mich jetzt in meinem Leben wirklich nachhaltig beeinflusst oder beeindruckt, das ist nicht so. Aber ich hatte einfach das Gefühl,
dass man der Zeit verroht.
Genau, es verroht ein bisschen und deshalb lass uns mal drüber reden, lass es uns diskutieren und dann lass uns die Hand reichen und auseinandergehen bis zum nächsten Bash.
Ja, auch das Thema, dass du tatsächlich nicht in der Konsole sitzt, werden wir in den nächsten Wochen sicherlich nochmal an der einen oder anderen Stelle erörtern.
Ja, manchmal sitze ich aber auch. Ja. Also manchmal zwängen sich der Buschmann und ich in die Konsole rein.
Ja. Also auch da, glaube ich, werden wir noch die ein oder andere Anekdote hören. Du hast gerade gesagt, es geht immer nur noch um Fußball und es geht auch viel um Spaß und auch da hatten wir...
Was heißt noch nur? Also nur. Es ist so, dass ich allergrößten Respekt habe vor Menschen, die sich zu 100% jetzt mit ihrem Verein identifizieren und gewisse Urmutterinstinkte auch hervorgerufen werden, wenn man den Verein kritisiert und sie das Gefühl haben, man müsste jetzt den Club beschützen. Das ist alles in Ordnung. Man muss nur aufpassen, dass man nicht komplett die Nerven verliert oder komplett die Fassung verliert.
Ja, da zum Thema komplett die Nerven verlieren und Fassung verlieren, da hatten wir am letzten Wochenende zusammen auch ein lustiges Ereignis, aber eher auf die positive Art zum Glück. Wir waren nämlich gemeinsam beim Abschiedsspiel von Raphael van der Vaart in Hamburg, wo wir vom RND mit unserer Amateurfußballkampagne GAPFAF, die ihr hoffentlich auch alle kennenlernen werdet und verfolgen werdet, wer es noch nicht getan hat, unter gapfaf.de im Internet auch zu finden. Ganz tolle Sache.
Es geht um den Amateurfußball, das muss man vielleicht dazu sagen.
Richtig.
Also es geht um die Stärkung der Basis. Letztlich um die Tatsache, dass ihr ja auch multimedial mit eurem Redaktionsnetzwerk Deutschland natürlich über große sportliche Ereignisse berichtet, aber dass dieser ganz große Sport eben ohne die Basis nicht möglich ist. Also das ist so ein bisschen die Champions League des kleinen Mannes und der kleinen Frau, die dann diese großen Abende auch ermöglicht.
Ganz genau. Und da bist du ja Gott sei Dank auch dabei und auch Raphael van der Vaart hat sich dem verschrien. und hat, ja, hat sein Abschiedsspiel dem auch gewidmet. Wir durften ja, Ehrenamtler auszeichnen. Da hast du unter anderem die Medaillen auch den Jungs und Mädels und den Schiedsrichtern und all denen, ja, die wichtig sind, um damit der Fußball überhaupt funktioniert, umgehängt. Und ja, es waren auch ganz große Namen dabei. Das darf man auch nicht vergessen. Also es war insgesamt eine tolle Geschichte da in Hamburg.
Es war ein super Line-Up. Das muss man wirklich sagen.
Also, und die Jungs haben es auch krachen lassen, ne? Sowohl auf dem Platz als auch danach, kann man sagen.
Das weiß ich nicht. Ich bin dann danach ja relativ schnell ins Bett.
Du hast dieses Double geschickt, richtig. Ja, ich vergaß. Wer hat dich am meisten beeindruckt? Also ich fand den Salgado, der könnte, glaube ich, noch in jeder Bundesliga-Mannschaft ehrlicherweise noch eine gute Rolle spielen, oder?
Ja, Mitchell Salgado war ja auch einer, der mich durch meine kompletten Anfänge begleitet hat, weil er bei Real Madrid, seit ich Fußballspiele kommentiere, die Außenlinie hoch und runter geflitzt ist. Und zu sehen, wie fit er noch ist. Also ich habe den persönlich kennengelernt, das erste Mal so richtig jetzt beim Champions League Finale vergangenen Sommer oder ja, im Juni in Madrid. Mhm. Im Atletico-Stadion, wo er einfach auf mich zukam, offensichtlich mich verwechselte mit irgendwem und mir die Hand gab. Und dann sage ich, Mensch, du Mitchell Salgado.
Junge!
Und wir standen in Hamburg unten am Spielfeldrand, und es standen ein paar Kollegen mit dabei und die fragten mich, wer ist denn das da mit den langen Haaren?
Der Grunge-Sänger.
Ja, ah, das ist doch... Er holt gleich die Gitarre raus und weiß ich nicht, tritt den Verstärker um. Sag ich, ey, das ist Mitchell Salgado. Der hat übrigens 8000 Mal die Champions League gewonnen, ist 100 Mal spanischer Meister geworden, Pokalsieger, absolute Legende.
Ja. Der hat wirklich alles gewonnen übrigens, ne? Der hat wirklich alles gewonnen.
Ja. Und er ist immer noch, wie alt ist er mittlerweile? 43,
44? Ja, er hat nächste Woche Geburtstag, glaube ich.
Ist super fit. Es gehört zu der Gattung Mensch, die sich in 44 Jahren Leben praktisch nicht verändert. Ja.
Gibt's auch nicht so oft.
Das gibt's wirklich. Und ich hatte ja das große Vergnügen, mal so als Stadionsprecher zu fungieren. Und mit Marek Erhardt die Stars alle reinzuholen. Lotto King Karl hat Hamburg meine Perle nochmal gesungen und hat dann Raphael van der Vaart reingeholt. Ja, toll. Also tolle Veranstaltung. Ich bin mit Arjen Robben zusammen im Bus vom Flughafen zum Stadion geschuttelt worden. Er hatte seinen Sohn dabei. Und was, glaubst du, war das große Thema im Bus?
Ich tippe Niko Kovac.
Falsch. Es war das Tor. Champions League Viertelfinale. Ja. Die Bayern gegen Manchester United 2010. Robben! Es war das Robben-Tor.
Hat er sich daran erinnert?
Von Franck Ribéry. Ja, tatsächlich. Er hat sich daran erinnert. Er hat sich dran erinnert.
Musstest du es nochmal nachstellen sozusagen?
Nee.
Im Shuttle? Nein.
Nein, nicht wirklich. Aber er sagte selbst auch, dass das wohl das schönste Tor ist, was er jemals geschossen hat. Es war kein unwichtiges im Champions League Viertelfinale gegen Manchester United. Louis van Gaal saß als Trainer auf der Bayernbank, der ja auch da war.
Jetzt beim ich habe ihn morgens beim Frühstück noch getroffen mit seiner Truss.
Ich hab gedacht, erinnert er sich noch an mich, weil wir sehr intensive Gespräche geführt haben über die 3 Jahre. Antwort: Nein. also vielleicht doch, aber es ist ihm erfolgreich gelungen, mich zu ignorieren und durch mich durchzugucken.
Nichts anmerken,
also,
ne? Also ich habe das Ganze mal so ein bisschen beobachtet, auch von oben aus nachher. Wenn du siehst oder andere Trainer siehst, Dolly war ja auf der anderen Seite, Thomas Doll, die fallen ihm um den Hals, die klatschen ihn ab, da ist man bei so einem Spiel locker und Van Gaal ist auch da der General und jeder
ich
Spieler.
General.
Also wenn die Spieler ihm die Hand geben durften, war das schon viel. Ne?
Also. Ja, also er ist wirklich also ein glaubwürdiger General, ob morgens beim Frühstück oder abends beim Bankett. Ja. Er hat so eine, wie soll man sagen, also so eine sichtbare Aura. Die Menschen um ihn herum halten alle 1 bis 2 Meter Abstand.
Ja, mindestens, wirklich.
Es war aber wirklich so, in dieser Zeit beim FC Bayern gab es, glaube ich, keinen Trainer, von dem ich so viel gelernt habe wie von ihm. Und wir hatten in diesen 3 Jahren ein sehr enges Verhältnis in unseren Gesprächen. Wenn er mich dann aber im Stadion gesehen hat und ich einfach mich nur noch mal bedanken wollte für das Gespräch am Nachmittag, der hat durch mich durchgeguckt und genau und genau so war es halt in Hamburg auch. Ich habe gedacht, wir stoßen auf die alten Zeiten mal an. Nein. Es wird weder auf alte noch auf kommende Zeiten angestoßen. Es wird überhaupt nicht angestoßen.
Ja, war sehr bemerkenswert, fand ich auch. Also
aber um nochmal kurz zu Robben zu kommen, ne?
Ja.
Also Robben, wir sprachen über dieses Tor und er hatte seinen Sohn dabei. Und sein Sohn ist 2011 geboren.
Ja. Okay.
Ja, das heißt, er guckte mit großen Augen, welches Tor wir denn meinen. Also wenn du im Zusammenhang mit Arjen Robben über das Tor sprichst, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder dieses
oder
das 13er im Champions League-Finale.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber so von der Wichtigkeit her ist 2013 natürlich nochmal eine andere Kategorie. Von der Schönheit und Ästhetik her sagt er, wie gesagt, ja auch selbst, das Zehner ist es. Mhm. Entschuldigung. Und haben wir zwei praktisch seinem Sohn erklärt, wie dieses Tor aussah. Und er konnte sich dann daran erinnern, weil er Schwarz-Weiß-Aufzeichnungen ganz offensichtlich bei YouTube gesehen. Die zwei alten Herren unterhalten sich.
Ja, zwei Opas erzählen über vom eine Krieg.
Zeit,
ne?
Genau, ja, ja, über die Zeit kurz nach dem Krieg. Ja,
ja, jetzt hatten wir ja in der Länderspielpause auch viele Themen, auch abseits des Platzes. Viele nicht so schöne Themen leider auch. Aber am Wochenende rollt in der Bundesliga wieder die Kugel. Da wollen wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ich war, während du außer beim Van der Vaart-Abschied die Füße hochgelegt hast, war ich nämlich...
Habe ich nicht. Es ist nicht so, dass ich in der Länderspielpause die Füße hochlege. Ich habe mich geärgert. Über viele Dinge habe ich mich geärgert. Zum Beispiel über Handwerker habe ich mich geärgert.
Über wen hast du... Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden.
Handwerker, okay.
Ja. Servicewüste Deutschland.
Das zieht einem so unglaublich viel Energie, wenn man sich mit denen auseinandersetzen muss. Das ist... Und das sind eben, das kann ich eben nur in Länderspielpausen, wo ich dann ein, zwei Tage wirklich, wirklich Platz habe, um mich damit auseinanderzusetzen. Ja, aber ehe wir uns verlieren, sag nochmal.
Ja, ich sag, es gab ja auch noch einige andere Themen, die abseits des Platzes, die unterhaltsam waren, teilweise jetzt nicht so schön auch. Also wenn ich jetzt an die salutierenden türkischen Nationalspieler denke oder an die wirklich schlimme Ereignisse da in Bulgarien, in Sofia beim Länderspiel gegen England, aber ich glaube,
da sage ich dir ganz ehrlich, da wird's Zeit, vielleicht, also dass man das einfach nur mit diesem, also kleinen Schlenker mal kurz, also das, was in Bulgarien passiert ist, da wird's Zeit, dass da mal ein klares Statement gesetzt wird. Also nicht nur, dass der Verbandspräsident ist ja mittlerweile zurückgetreten, ja, sondern dass da mal klar sanktioniert wird.
Was wäre für dich die denkbarste Option da? Also Ausschluss.
Ausschluss, klar.
Ja.
Klar. Also dass man einfach mal klar ein Exempel statuiert und sagt, hier werden Grenzen überschritten, weil wir auch in einem justiziablen Bereich einfach sind.
Definitiv.
Und da müssen dann entsprechende Konsequenzen gezogen werden, um einfach zu sagen, also das geht nicht. Also das ist nicht nur nicht akzeptabel, sondern das ist verboten und das muss bestraft werden. Das und klar, für jeden klar sichtbar. Wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben man sollte meinen, dass wir in aufgeklärten Gesellschaften leben und Menschen wegen anderer Hautfarbe oder wie auch immer gearteter Andersartigkeit, ich kann das Wort schon kaum aussprechen, weil was bedeutet das? Also zu beschimpfen oder zu drangsalieren, das ist ja, also das ist ja nicht mehr zeitgemäß.
Ich fand's alleine schon krass. Du hast in dem Fall waren die ja auch klar ersichtlich, ne? Die hatten weder eine Sturmhaube auf, noch standen die unter irgendeinem Banner, sondern dass die überhaupt aus dem Stadion marschieren konnten oder danach wieder nach Hause gehen konnten. Das ist für mich schon der erste unfassbare Vorgang, ehrlicherweise.
Ja.
Also, naja, aber wir wollen da wirklich.
Und das andere, das Salutieren, das ist ja wirklich dass der Sport sich instrumentalisieren lässt.
Ja, richtig.
Und auch das ist nicht akzeptabel. Also 0,0.
Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, dass das noch weitergehen wird. Das Thema wird uns vermutlich noch ein bisschen beschäftigen. Auch da im Amateurfußball gab es jetzt schon die ersten Nachahmer. Natürlich, wie das immer so ist, wenn die Jungs das oben vormachen, geht es bis unten runter. Und da haben sich jetzt natürlich auch die Fußballverbände mit zu beschäftigen. Die Landesverbände und auch die, kleinen Vereine werden da mit Sicherheit noch mit konfrontiert werden mit der Thematik. Da wollen wir aber jetzt echt nicht zu sehr reingehen, glaube ich, weil wir wollen uns auch über angenehme Dinge unterhalten, über spannende Themen, wie ich jetzt in der Länderspielpause zum Beispiel den Dortmund erlebt habe, nämlich wo ein Trainer, der aktuell ein bisschen, den wir beide ganz gut kennen, Lucien Favre nämlich, der momentan arg in der Kritik steht, für meine Begriffe sogar ein bisschen zu sehr, aber das ist Geschmackssache. Ich fand es eigentlich kurios, wenn dann in dieser Phase sein Boss im Prinzip, nämlich Hans-Joachim Watzke, mit seiner Biografie erscheint. Jetzt kann man sagen, okay, wusste er natürlich vorher nicht, dass es zu dem Zeitpunkt so aussehen wird. Ja, bin ich dabei. Ich finde es trotzdem unglücklich, wenn er dann Äußerungen tätigt, wo er wie ein verliebter Junge seiner Ex immer wieder hinterher trauert und alle Freundinnen, die er danach gehabt hat, in dem Fall alle Trainer, nach Jürgen Klopp eigentlich gar keine Chance haben, seine Liebe so zu gewinnen. Und das fand ich schon auch ein Stück weit bedenklich, also wie das da abgelaufen ist. Ich meine, für die, die es nicht wissen, Jürgen Klopp wurde dann eingeflogen für die Vorstellung dieses Buches. Und die beiden haben sich da lustig auf die Schenkel geklopft. Das war eine tolle Veranstaltung, unbestritten, unterhaltsam, ohne Ende. Sind die beiden ja auch. Aber ich finde, in der Phase hat es wirklich ein Geschmäckle, oder? Wie siehst du das, Wolf?
Ja, also man muss es irgendwie differenziert betrachten. Da ist natürlich jemand, der vor 9 Monaten oder wann auch immer beginnt, ein Buch über sich schreiben zu lassen. Und da geht es natürlich, das weiß ich aus eigener Erfahrung, es gibt natürlich Veröffentlichungstermine, die also weit im Voraus festgelegt sind. Und da weiß man im Vorfeld nicht immer, ob die sportliche Situation dann tatsächlich die Veröffentlichung eines Buches hergibt. Man weiß es einfach nicht. Und trotzdem ist dieser Termin natürlich gesetzt. Dass Watzke und Klopp sehr gut befreundet sind und er ihm quasi diesen Gefallen tut und diesen Abend der Veröffentlichung durch seine Anwesenheit bereichert, halte ich jetzt für per se noch nicht bedenklich. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für einen Trainer, der jetzt offensichtlich nicht die Rückendeckung genießt im Moment, glaube ich, schwierig, das mitzuerleben, wie da gerade einer seiner Vorgänger hofiert wird und wie dann nochmal erzählt wird, dass also alles versucht wurde, ihn zu halten und vielleicht hätte man die Mannschaft auch austauschen sollen und vielleicht und dass er zwischendurch nochmal angerufen wurde, ob er nicht doch zurückkehren will. Nur andererseits weißt du als Favre natürlich auch, dass die Messlatte in Dortmund im Grunde seit 2011, 12, 13, 14, also seit dem Abgang, ist die Messlatte in Dortmund immer Klopp. Und zwar
das ist ja auch
inhaltlich, inhaltlich und menschlich. Und jetzt ist der Augenblick vielleicht nicht der optimale, zweifellos, aber also vielleicht siehst du es dann auch etwas zu kritisch.
Aber findest du nicht, also wem nützt es denn am Ende, wenn man immer wieder der Vergangenheit hinterher trauert? Ich bin ja bei
dem
dir.
Dem Buch. Es nützt
ja, aber
es dem
ist Buch. Ja, das Buch war ja jetzt nur ein exemplarisches Beispiel. Das ist ja nicht neu, dass Watzke, wo er kann, immer wieder betont, dass es so jemand wie Klopp nie wieder geben wird und dass er ihn am liebsten behalten hätte für alle Zeiten und wieder zurückholen wollte und mit Sicherheit nochmal versuchen wird, ihn irgendwann zurückzuholen. Ja, das tut aber doch der Sache, sprich dem BVB, in dem Fall einfach nicht gut. Egal wie der Trainer, ob der jetzt Favre heißt oder vorher Bosch oder Tuchel oder Stöger, ist für mich völlig belanglos. Ne? Also ich habe das Beispiel mit der Ex gerade genannt. Du hast ja als Freundin als neue Begleitung von Hans-Joachim Watzke gar keine Chance, da irgendwie nochmal ein paar, seine Liebe, wie ich es vorhin genannt habe, abzugreifen. Ne? Wenn du weißt, die Ex ist eh unantastbar.
Ja, aber das ist das Problem, also Ex, es ist das Problem an Legenden. Die sind halt immer da.
Ja, aber sie sind denn als Boss immer aufs Trapez heben? Das ist ja nochmal eine andere Geschichte, oder?
Ja.
Also wenn wir das tun als Medien oder du, dann finde ich, ist das die eine Geschichte. Aber wenn es dann der Boss dieses Clubs macht, weiß ich nicht. Also ist meine Meinung. Also ich finde es schwierig.
Also, ja, respektiere ich. Ist ja okay. Also ja. Soll ja auch so sein. Also man kann diese Meinung haben. Ich kann es auch nachvollziehen. Ich sehe es nur insgesamt etwas differenzierter.
Jetzt kennst du Lucien auch ein bisschen. Er ist ja auch kein ganz einfacher Charakter, das wissen wir beide auch. Also wenn ich mich an die Zeiten in Gladbach erinnere, da war er auch schon 5-mal auf dem Weg zum Flughafen, während der 5 Jahre, die er, glaube ich, am Ende da war. Weil wenn ihm was nicht passt, dann ist er auch relativ schnell dabei, alles hinwerfen zu wollen. Ich weiß nicht, wie jetzt der Stand ist, wie du es einschätzt, aber die nächsten Wochen werden natürlich schon ganz entscheidend sein. Am Wochenende trifft er ausgerechnet auf Gladbach, auf seinen Ex-Verein. Und das Programm der nächsten Wochen hat es echt in sich.
Total. Also es ist, glaube ich, für uns alle nicht ganz einfach einzuschätzen, wie intern die Stimmung ist. Weil das, was man aus der Mannschaft hört, mit dem, was man vermutet, was da passiert, häufig vermischt wird. Und dadurch, glaube ich, ist das Bild, wie es wirklich ist, ein Stück weit verzerrt. Ich glaube grundsätzlich, dass man Lucien Favre, weil ihn die Verantwortung, also man wusste ja, wen man da verpflichtet.
Absolut.
Ne? Ja. Also ich glaube, dass ihm die Verantwortlichen grundsätzlich keinen Gefallen getan haben, indem sie ihm diesen Rucksack des Titelrennens vor Saisonstart schon aufgesetzt haben.
Weil sie wussten, dass er ihn nicht mittragen wird, meiner Meinung nach. Oder hätten wissen
müssen. Sie hätten wissen müssen, dass wenn du Meister werden willst oder wenn du den Titel gewinnen willst, dann brauchst du schwächelnde Bayern. Das ist ein Faktor, den du nicht beeinflussen kannst. Und du brauchst selbst eine perfekte Saison. Das ist im Zweifel auch ein Faktor, den du nicht selbst beeinflussen kannst. Also wo auch Glück ein bisschen eine Rolle spielt. Und deshalb hätte man meiner Meinung nach mit diesem Statement, jetzt wollen wir Meister werden, noch ein bisschen warten müssen. Also dass die vergangene Saison der Maßstab ist, ist ja vollkommen klar. Ich habe mit Michael Zorkmann darüber gesprochen und er hat zu mir gesagt, das sei organisch gewachsen und käme aus der Mannschaft. Und deshalb hat man es nach außen getragen.
Glaube ich zum Beispiel nicht. Sorry.
Ich kann ja nur mit dem arbeiten, absolut, was mir die Leute erzählen. Ja, also ich kann dann sagen, ja, ich glaub's nicht oder ich glaub's doch. Ich glaube, dass es grundsätzlich, dass man grundsätzlich dieser immer noch relativ jungen und was die Meisterschaft betrifft, unerfahrenen Mannschaft, keinen Gefallen damit getan hat, dass man in diesen Rucksack vor Saisonstart aufgesetzt hat, weil es ist ja klar, jeder Punktverlust wird muss ja kritisch gesehen werden, weil das Ziel, Meister zu werden, halt in Gefahr gerät.
Ja.
Und deshalb bist du jetzt in einer Situation, wo du ja fast sagen musst, naja, also wenn die Gladbach verlieren, sind die 7 Punkte hinter der Tabellenspitze, dann wird's natürlich echt eng. Ja, also dann gerät ja ein Ziel in Gefahr. Und so wie sie im vergangenen Jahr zu lange gewartet haben, bis sie sich dazu bekannt haben und gesagt haben, also jetzt wollen wir wirklich sämtliche Kräfte bündeln, um deutscher Meister zu werden, weil jetzt ist die Chance da. So haben sie es dieses Jahr ein bisschen oder in der Saison ein bisschen zu früh gemacht.
Ja, zumal, wie gesagt, für mich war von Anfang an klar, dass Favre dieses Ziel nicht mittragen wird. Und ich glaube, in Bad Ragaz war es im Trainingslager in der ersten Pressekonferenz, wo er damit konfrontiert wurde, ist er ja gleich auch zurückgerudert und hat gesagt, wir müssen aufpassen, was wir sagen. Da hast du eigentlich den ersten Konflikt schon, bevor das erste Testspiel gespielt ist. Das ist, wenn hätte man ihn da zumindest versuchen müssen mitzunehmen, und das glaube ich behaupten zu können, dass das unmöglich gewesen wäre, weil er sich
und
darauf
ja,
nie einlässt.
Und du darfst ja noch eins nicht vergessen. Favre hat, also jetzt von Zürich mal abgesehen, in der Fußball-Bundesliga oder auch Nizza, ne? Das waren ja, der hat ja nie Mannschaften, jetzt von Dortmund abgesehen, er hat ja nie Mannschaften trainiert, die wirklich ernsthaft um Meisterschaften mitspielen konnten.
Nein, bin ich bei dir. Auch in Zürich war also es damals, ich habe in der Schweiz damals gearbeitet übrigens, in Zürich war es auch nicht so, dass jemand ernsthaft gedacht hat, dass du mit der Mannschaft Meister werden kannst. Er hat es dann zweimal geschafft, umso höher muss man ihm das anrechnen, und er hatte überall überragenden Erfolg, aber ich bin völlig bei dir, das waren ja nie Teams, wo du mit so einem Ziel in die Saison gegangen bist. Das hat er das erste Mal jetzt in dieser Saison.
Ja. Also die Flughöhe, die er jetzt vermeintlich haben soll, die hatte er noch nie. Er hat immer so im Entwicklungsbereich gearbeitet.
Ja.
Und Favre wurde ja eigentlich in der vergangenen Saison, das wird häufig vergessen in der aktuellen Diskussion, er wurde in der vergangenen Saison geholt, weil er der Mannschaft wieder ein taktisches Gesicht geben sollte. Und sie logischerweise sie logischerweise unter die ersten vier führen sollte.
In einem Umbruch, ja.
Und, ne? Genau. Er sollte das Loch zur Tabellenspitze ein bisschen zuschütten. Mhm. Und die waren ja, letztes Jahr haben sie ja 3-4 Schritte auf einmal gemacht. Also insbesondere in der Hinrunde. Ja. Also die kamen ja zu diesem Meisterschaftsrennen, waren selbst von sich selbst überrascht.
Wie schnell das
so
ging.
Und wenn dann am Ende der Saison Doppelstrich gezogen wird, sind die ja wenn denen vorher einer gesagt hätte, ihr werdet Vizemeister, hätten die das ja sofort unterschrieben. Also die haben ja eigentlich in der Hinrunde der Vorsaison haben die ja einfach 3-4 Schritte auf einmal gemacht, mussten dann wieder einen Halbtonschritt zurückgehen und müssen ja realistisch sagen, jetzt in der Saison kommt eigentlich der zweite Schritt. Ja, also noch näher ran.
Genau, so war es eigentlich mal geplant, ne? Kontinuierlich, sage ich mal, in der ersten Saison sich ranzutasten und in der zweiten Saison dann meinetwegen anzugreifen. Aber jetzt waren sie in der ersten Saison eigentlich schon die ganze Zeit vorne, haben es dann hinten raus nicht geschafft, das über die Linie zu bringen. Ja. Dann ist ihnen das vorgeworfen worden und jetzt sind sie mit einem vielleicht überpaceden Ziel schon ins Rennen gegangen. Und jetzt bin ich völlig bei dir. Jetzt hast du jede Woche, wird ja nur geguckt, Dortmund-Bayern, wie viele Punkte. Ne? Also jedes Mal geht es schon um diese Meisterschaft, die ja nun mal selbst ausgerufen wurde.
Genau, und da ist aber so eine Mannschaft wie Gladbach ist noch gar nicht eingepreist.
Ja, und also, RB und Leverkusen.
Also wenn ich den Abstand zu den Bayern nehme, das ist ja vollkommen überschaubar.
Klar, noch.
Also wenn die Bayern 2 Punkte hinter Dortmund sind, dann sagen sie sich, naja gut, das direkte Duell liegt noch vor uns, also eigentlich sind wir einen Punkt vor.
Die rechnen sie ja immer ein. Ja.
Also so wird es ja gerechnet. Also in demzufolge muss man vielleicht auch die Hysterie, die da im Moment ein bisschen herrscht, auch ein Stück weit relativieren und muss halt einfach sagen, naja, wir sind am 7. Spieltag, also wir sind jung im Jahr. Der Rückstand beträgt 4 Punkte und ja, jetzt musst du halt zusehen, dass du daran arbeitest, diesen Rückstand zu verkürzen. Da trifft es sich gut, dass der Tabellenführer, der 4 Punkte vor ist, am Wochenende kommt. Und dann musst du was Zählbares mitnehmen.
Und witzigerweise hast du da ja die perfekte Überleitung gebracht, nämlich auf die andere Seite der Trainerbank am Samstag, wo Marco Rose sitzen wird, der meiner Meinung nach genauso sich schütteln muss, dass er eigentlich mit seiner Mannschaft da schon oben steht. Wenn du die Spiele gesehen hast, und du hast einige gesehen, sicherlich auch kommentiert von Gladbach, so weit sind die ja eigentlich noch gar nicht.
Ja, aber das ist halt das Leben ohne Rucksack, ne?
Ja, genau.
Das ist halt ein bisschen unbekümmert. Die gehen an die Sache ran und sagen, guck mal, wir hauen alles raus und gucken mal, was es gibt. Und wenn wir nicht alles raushauen, dann verlieren wir 4-0 zu Hause gegen Wolfsburg. Und wenn wir alles raushauen, dann gibt's halt eine Gala wie gegen Augsburg, die du dann aus dem Stadion bombst.
Wie hast du den Marco Rose bisher erlebt? Er ist ja witzigerweise auch ein Klopp-Kumpel, ne? War beim Champions League-Finale, war er auch mit auf der Party nachher.
Ist auch eher ein Klopp-Typ,
so wie ich ihn bisher,
also,
bisher
kenne. Ich kenne ihn persönlich noch nicht. Ich werde jetzt vorm Spiel nochmal mit ihm telefonieren und ihn ein bisschen kennenlernen. Ich werde, also ich kenne halt viele Leute, die ihn kennen. Der Schwarz aus Mainz, Kloppo natürlich, auch Pommes, Pommes, Schwarz und Rosi sind ja ganz, ganz dick und ganz eng. Also die waren ja sogar, glaube ich, beim Let's Dance-Finale.
Klar, logisch.
War Sandro
Schwarz. Wo du getanzt hast, meinst du?
Nein, wo Pommes sich die Tanzkrone, Pommes Hens sich die Tanzkrone aufgesetzt hat.
Das ist nicht mein Metier, Wolf.
Ja, das
ich bin eher Standard-Tänzer.
Ja, ich muss sagen, dass ich mir in frühester Jugend viele soziale Kontakte ertanzt habe. Deshalb kann ich da eher mitreden. Ich bin Inhaber des goldenen Tanzschuhs, das aber nur nebenbei. Und kann bei großen Familienfeiern immer noch glänzen, wenn ich die Omas übers Parkett schiebe, mit einem leichten Wiegeschritt. Ja.
Kann Marco das Rose kann auch mittanzen da oben?
Das ist die Schlagzeile.
Oder?
Das ist die Schlagzeile, ja.
Zack.
Ich kenne ihn noch nicht persönlich, wie gesagt. Werde es aber jetzt dann im Vorfeld dieses Spiels noch nachholen. Und deshalb fällt es mir jetzt im Moment schwer, ihn zu beurteilen. Ich kenne ihn von Pressekonferenzen logischerweise. Ich kenne Aussagen von ihm. Ich habe die Salzburger ein paar Mal gesehen letztes Jahr. Also das ist schon nicht verkehrt, was er da macht, weil er eine sehr klare Idee hat und weil er sehr klare Vorstellungen hat. Max Eberl wollte ihn unbedingt. Mhm. Auch das hilft. Also damit hat er einen starken Mann, der nach außen hin auch ein bisschen was abfedert. Das liest sich alles wunderbar. Und sie gehen halt wirklich ohne Druck ins Jahr und das strahlen sie im Moment auch aus.
Du hast es gesagt, ne? Also die gehen ohne Druck dahin. Man sieht, die Handschrift, finde ich, konnte man vom ersten Spiel an erkennen, was er vorhat. Jetzt ist es aber, glaube ich, sehr, sehr schwer, das so schnell umzusetzen. Ne? Also auch was Julian Nagelsmann im Prinzip jetzt gerade in Leipzig versucht umzusetzen oder umsetzen lässt, was am Anfang hervorragend funktioniert hat. Jetzt haben sie das erste Mal so eine Delle drin. Die Mannschaft hat aber vorher im Prinzip ja schon einen ähnlichen Fußball gespielt. Gladbach hat ja unter Hecking einen ganz anderen Fußball gespielt, als den Rose jetzt spielen lassen will.
Ja. Was willst du damit sagen?
Das war einfach genau also, meine
Aussage,
meine,
ja. Ja, meine, ja, Ossi, da hast du recht.
Oder? Das wollte ich einmal hören. Ja, einmal, dass du sagst, Ossi, da hast du recht.
Gut gemacht.
Ossi, gut gemacht. Eigentlich jetzt der Punkt, um abzupfeifen. Nein, ich wollte
das
eigentlich...
Das wäre aber der Ahlenfelder, ne?
Das wäre der Ahlenfelder, genau. Dann nehmen wir uns jetzt gleich einen kleinen und dann gehen wir vorzeitig in die Kabine. Nein, ich wollte eigentlich die Überleitung tatsächlich zu Nagelsmann nach Leipzig schaffen. Sehr gut, das hat von Anfang an sehr gut funktioniert. Ich finde auch, dass sie in den letzten Spielen, ehrlich gesagt, immer noch sehr gut gespielt haben, aber haben natürlich Chancen ohne Ende liegen lassen. Ne?
Ja. Ja, also bei Leipzig habe ich so das Gefühl, dass die ein bisschen schwerer tragen an den englischen Wochen. Mhm. Also an der internationalen Herausforderung. Weil das etwas ist, was der Verein, was die Spieler des Vereins und was auch Julian Nagelsmann selbst noch lernen müssen. Weil wir haben ja schon Performances erlebt von Nagelsmann-Truppen international und hatten ja immer oder hatten ja auch in der letzten Saison mit Hoffenheim so ein Stück weit das Gefühl, wenn er ein bisschen mehr Zeit hat, seine Mannschaften vorzubereiten auf Gegner, dann hilft das ungemein. Wenn die Abstände sehr kurz sind, wird's schwierig. Mhm. Und zwar sowohl für die internationalen Aufgaben als auch für die nationalen Aufgaben.
Du meinst, und das ist, glaube ich, weil er auch so anspruchsvoll ist oder weil das
ja, weil das ist, glaube ich, ein Lernprozess auch, weil die Trainer da ihre Arbeitsweisen umstellen müssen ein Stück weit. Also das ist ja in München zum Beispiel ist das ja gelernt.
Ja.
Also das ist so. Und jeder, der dorthin kommt, muss sofort klarkommen damit, dass du im Samstag, Dienstag oder Samstag, Mittwoch Rhythmus halt arbeitest und dass überhaupt nicht die Chance besteht, dich ewig lang mit einem Gegner zu beschäftigen.
Ja, oder auch mit dem letzten Spiel nochmal, ne? Ich meine, da wird halt am Sonntagabend wird da spätestens ein Haken hintergemacht und dann musst du schon gucken, weil Dienstag oder Mittwoch geht's weiter.
Und das ist halt, also das war ja auch ein Problem, dass Tedesco beispielsweise auf Schalke hatte, dass er einfach seine Arbeitsweise so extrem umstellen muss, weil die so akribisch sind in der Gegnervorbereitung, dass dann einfach irgendwann die Zeit fehlt.
Ja,
und glaube ich. Das ist so ein gemeinschaftliches Lernen, was so ein Club wie Leipzig jetzt mit Nagelsmann durchmacht. Mhm. Insofern habe ich es jetzt nie so gesehen, dass Leipzig ein ernsthafter Titelkandidat ist, sondern dass sie sich jetzt einfach mit dieser Tatsache arrangieren, sich da so ein bisschen eingrooven und dann irgendwann unter den ersten vier landen. Und mit aller Vorsicht, je früher, also die Aussage mit aller Vorsicht, je früher sie sich international verabschieden, umso weiter kommen sie in der Bundesliga.
Ja, das gibt's ja Beispiele, die das belegen, gibt's ja tatsächlich genug, ne? Also
ja.
Jetzt gehen wir dann vielleicht zuletzt, weil es ist tatsächlich schon, es geht schon Richtung Halbzeit. Und wir können ja diesen ersten Podcast nicht schließen, ohne den Namen zumindest einmal diskutiert zu haben, der seit 5 Wochen durch die Medienlandschaft geistert und der am Wochenende möglicherweise das 6. Mal in Folge auf der Bank Platz nehmen muss, nämlich Thomas Müller. Das ist ein Mensch, über den wir am Anfang sprachen, hat den Satz geprägt, Müller spielt immer. Mhm. Und jetzt hat man den Eindruck, ohne Müller oder was? Das ist momentan, braucht Kovac ihn eigentlich nicht. Mhm. Aber er wird spielen, glaube ich, Samstag, oder?
Ja, aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, weil ich auch dachte, am vor der Länderspielpause Samstag, das Spiel habe ich gemacht, gegen Hoffenheim spielt 100%. Und jetzt gibt es gute Argumente zu sagen, ich lasse die wieder raus, die drei Tage vorher Tottenham abgeschossen haben. Ja, also es gibt gute Argumente dafür. Ich glaube, dass es dem Betriebsklima nicht geschadet hätte, wenn Müller gespielt hätte. Aber Kovac scheint da sehr fest zu sein in seinen Überzeugungen. Deshalb weiß ich, also bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob er Müller dann am Wochenende in Augsburg von der Leine lässt, von Beginn an.
Kannst du dir auch vorstellen, dass er so ein, du kennst ihn gut, den Niko Kovac, kannst du dir vorstellen, dass er auch, dass das auch eine Trotzreaktion sein kann, dann zu sagen, so jetzt sagen alle, Müller muss ja spielen, dann spielt er erst recht nicht oder interessiert ihn das alles nicht?
Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert. Also das ist ja vergleichsweise trivial. Ich glaube, dass Kovac so entscheidet, also er entscheidet dem Erfolg nach.
Aber es ist doch in dem Fall völlig wurscht, oder? Sage ich jetzt mal.
Oder der Erfolgsaussicht nach. Er stellt die Mannschaft auf, die den größtmöglichen Erfolg verspricht. So. Aber es kommt eben bei Bayern auch noch mit dazu, dass du eben ein Ensemble mit 17, 18 Weltklasse-Leuten zum Klingen bringen musst. Und wer das halt einfach sehr gut konnte, war Ottmar Hitzfeld oder auch Jupp Heynckes. Also die dann halt in der Lage waren, in so einem Moment dann auch eine sozialverträglichere Entscheidung zu treffen. Und ich glaube nicht, dass es den Bayern geschadet hätte mit Müller von Anfang an gegen Hoffenheim. Es wäre natürlich auch nochmal was anderes gewesen, wenn sie Hoffenheim geschlagen hätten. Also wäre das Thema nicht so hochgekocht. Ja. Aber die Niederlage gegen Hoffenheim in Tateinheit mit 14 Tagen Länderspielpause und Müller quasi durchgehend an derselben Straße, weil nicht bei der Nationalmannschaft, ist dann schon ein gutes mediales Gemisch. Um das halt 14 Tage lang durchzukochen. Ja, also ich persönlich, meine Meinung wäre gewesen, er hätte sich einen Gefallen getan, im Nachhinein Müller von Anfang an zu stellen.
Kannst du dir Bayern ohne Müller tatsächlich vorstellen? Das war die meistgestellte Frage, glaube ich, auch in den letzten 2 Wochen. Die wurde, glaube ich, jedem gestellt, auch beim Van der Vaart Abschiedsspiel übrigens.
Ja,
ich glaube, das war wirklich, also jeder Journalist, der da war, hat das jeden Spieler, der da war, gefragt. Nur ganz, ganz wenige haben sich da aus dem Fenster gelehnt, weil, ja, ich meine, was soll jetzt dann Van der Sar dazu sagen? Van Gaal wäre es wahrscheinlich am ehesten gewesen, aber der hatte überraschenderweise wenig Lust darauf.
Ja, also ich glaube, grundsätzlich gilt, kein Spieler und kein Verantwortlicher ist größer als der Club. Also demzufolge kann man sich die Bayern natürlich ohne Hoeneß vorstellen und deshalb kann man sich die Bayern natürlich auch ohne Thomas Müller vorstellen. Ich glaube, dass er noch zu gut ist, um ausschließlich als Maskottchen oder Imageträger oder so mitzulaufen, der ab und zu mal 2-3 Minuten bekommt und dann ist auch gut. Und ansonsten ist er dann nur noch das bayerische Aushängeschild.
Er kann ihn auch in Lederhose auf die Bank setzen, hat mir
letztes Mal. Ja, das Ding ist, die Saison ist lang. Und Coutinho hat bei allem Respekt, seit er bei Barcelona ist, eben keine komplette Saison mehr gespielt. Also da geht es dann halt auch um Belastung. Und man sieht bei Paco Alcácer, wie schwer er sich getan hat, in dem Rhythmus durchzuspielen in der vergangenen Saison. Es war jetzt nicht ganz so krass wie Coutinho, weil der deutlich häufiger gespielt hat bei Barcelona, aber immer 90 Minuten im Drei-Tage-Rhythmus, das kennt er auch nicht mehr so. Also so ehrlich muss man sein. Und deshalb wirst du einen Spieler der Qualität Müller in dieser Saison noch brauchen. Es werden die Momente kommen, wo Niko Kovac froh ist, dass Thomas Müller da ist. Deshalb glaube ich, täte er gut daran, ihn ein Stück weit bei Laune zu halten und da dann möglicherweise von seinen Prinzipien auch ein bisschen abzurücken. Es hätte jede Möglichkeit gegeben, Müller aufzustellen gegen Hoffenheim, ohne dass er sich hätte rechtfertigen müssen, glaube ich. Er hat es nicht getan, weil er die Mannschaft aus der zweiten Hälfte von Tottenham nochmal rauslassen wollte. Dementsprechend hat er diese Entscheidung getroffen. Er hat letztlich das Spiel verloren. Das ist ihm jetzt 14 Tage lang ist es ihm um die Ohren geflogen. Vielleicht entscheidet er beim nächsten Mal anders. Trotzdem, also natürlich, um auf deine Frage zurückzukommen, kann ich mir die Bayern ohne Müller vorstellen. In dieser Saison allerdings werden sie ihn noch brauchen.
Definitiv. Zumal du, glaube ich, im Winter auch keinen adäquaten Ersatz finden würdest, wenn es denn tatsächlich so kommen sollte. Und was man auch nicht vergessen darf aus meiner Sicht ist, Müller hat ja auch immer funktioniert, jetzt wenn er reinkam. Ne? Also es ist ja nicht so, dass er sich hat hängen lassen und
total
keinen Bock hatte und gesagt hat, weißt du was?
Total. Man darf das nicht vergessen. Also Müller gehört immer noch zu den besten Fußballern, die wir in der Bundesliga haben.
Definitiv. Wolf, wir sind bereits in der Nachspielzeit. Wir haben überzogen. Wir sind jetzt bei, ich schau mal kurz, 47. Minute. Wir gehen gleich in die 48. Ja. Das heißt, ich glaube, es ist Apfel für heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich sag auch danke. Und ich glaube, wir werden uns in 2 Wochen spätestens wiederhören.
Da freue ich mich jetzt schon drauf. Liebe Community, liebe Zielgruppe, bis in 2 Wochen. Sportlich bleiben. Und tschüss.
Go, 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 go.